Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Hallo und willkommen zu unserem heutigen Küstentalk, dem IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Mein Name ist Elke Spanner und heute begrüßen wir in unserer Runde zwei Gäste. Bei uns, natürlich digital, ist zum einen Ralf Nissen. Ralf Nissen ist Betriebsrat bei Vestas Deutschland. Das ist ein Hersteller von Windkraftanlagen in Husum. Und dann ist hier auch noch bei uns Thorsten Hasenpusch von VW in Emden. Er ist da der stellvertretende Vertrauenskörperleiter. Ja, herzlich willkommen, Ralf und Thorsten, und hallo Daniel.
Moin, moin.
Hallo.
Moin.
Daniel, bei unserem letzten Küstentalk, da war die Bundestagswahl gerade vorbei und wir haben darüber gesprochen, was die IG Metall von der neuen Bundesregierung erwartet. Wir haben da viel über die soziale und ökologische Transformation gesprochen und über eure Forderungen nach sicheren und guten Arbeitsplätzen. Jetzt laufen gerade die Koalitionsverhandlungen für die neue Bundesregierung. Und ihr als IG Metall, ihr wollt da nicht einfach nur zuschauen und abwarten, was rauskommt und hoffen und bangen, sondern ihr geht jetzt selbst mit euren Themen in die Offensive. Am 29. Oktober, da plant ihr einen Aktionstag, nämlich den Fair-Wandel-Tag. Erzähl doch mal bitte, was habt ihr da vor?
Diese Koalition, diese neue Regierung wird ja jetzt sich aufmachen, ist ja eine Zeitenwende für die Frage, wie sieht die Wirtschaft der Zukunft aus? Wie können wir Ökonomie und Ökologie zusammenbringen? Wir kennen alle die Diskussion Fridays for Future. Was heißt das aber für unsere Beschäftigten, für unsere Industrie? Und ich glaube, da müssen wir jetzt der Politik sehr deutlich sagen, ihr müsst jetzt eure Hausaufgaben machen. Ihr müsst mit dieser neuen Regierung auch einen Aufbruch, der muss gelingen, um entsprechend diese Vereinbarkeit, diese Versöhnung, dieses Zusammenführen von Arbeit und Umwelt, Zukunft. Das ist das, was wir am 29.10. deutschlandweit und eben auch im Bezirk Küste jetzt transportieren wollen. Uns geht es ganz klar darum, keine Entlassungen in der Transformation. Es geht uns darum, zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungsplätze müssen im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen auch öffentliche Milliardeninvestitionen, 500 Milliarden, das ist das, was die Wissenschaft sagt, die müssen jetzt in die Hand genommen werden, damit das auch überhaupt funktionieren kann, die grüne Wirtschaft zu schaffen. Und es ist auch ganz klar, wir haben viele, gerade wenn ich an Apple, Amazon oder andere denke, die viel gewonnen haben in dieser Krise und die müssen eben jetzt in Zukunft auch ihren Anteil für die Finanzierung der Zukunft mit sich bringen.
Und ihr nennt das ja Fair-Wandel-Aktionstag. Was genau würde einen fairen Wandel ausmachen?
Ja, der faire Wandel ist eben der Ausgleich. Wir wollen das ökologische Produkt. Wir wollen, dass wir Produkte machen, die die Umwelt weniger oder am besten gar nicht mehr schädigen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, das kann man nicht über Nacht machen. Das kann man nicht das eine abschalten und das andere anschalten, sondern man muss die Menschen mitnehmen. Man muss es entwickeln. Transformation bedeutet, das, was heute ist, ist morgen auch da, aber es hat sich radikal verändert. Wir kennen ja alle diesen Film Transformers, wo aus Autos auf einmal außerirdische Roboter werden und andersrum. Und das ist etwas, da funktioniert es, weil es ein Spielfilm ist. Aber wenn ich heute ein Stahlwerk habe, ein Automobilwerk habe, wenn ich eine Werft habe, die kann ich nicht heute abschalten und morgen ist da was Neues, sondern das muss ich weiterentwickeln. Und ansonsten ist es nicht fair, weil dann leiden eben die Menschen darunter. Da geht Arbeitsplätze verloren, da gehen Perspektiven verloren. Und deswegen muss dieser Wandel fair sein. Ökonomie, sozial, demokratisch, ökologisch, das ist das, was wir verbinden.
Du hast gerade schon so ein paar Stichworte gesagt, wie Automobilindustrie, Werften, Stahl und so. Nun sind wir im Bezirk Küste. Welche Branchen habt ihr da gerade besonders im Fokus, auch bei eurem Aktionstag?
Wir haben ja es in allen Themen sozusagen. Wir haben ja angefangen, Thorsten ist ja dabei. Wir haben ja auch diese Diskussion bei VW in Emden. Das ist ja nochmal sehr deutlich, wie es da weitergeht. Wir haben ein Stahlwerk in Bremen. Wir haben die Situation auch in Mercedes in Bremen. Wir haben die ganzen Luftfahrtindustrie. Auch da gibt es die Frage, wie ist das Fliegen der Zukunft? Welche Antriebe haben wir da und welche Vorkehrungen gibt es, die da staatlich sozusagen verändert werden können? Wir haben im Schiffbau unsere Werften, unsere Zulieferindustrie. Alleine da auch die Frage, wie kann Wasserstoff nicht nur da, aber auch an der Stelle als Antrieb der Zukunft generiert werden? Also der Bezirk Küste hat wirklich in der Industrie alles da. Ich sage auch ganz ehrlich, ich beneide manche Kollegen gar nicht in der Republik, die wirklich sozusagen, wenn ich an Saarland denke, was fast der größte Automobilzulieferer in Deutschland regional ist, da ist natürlich der Verwandlung, die da kommen wird über das Ende des Verbrenners, hat da natürlich nochmal ganz andere Auswirkungen als an der Küste, wo wir breiter aufgestellt sind. Aber auch unsere Betriebe sind da gefordert, diesen Verwandel zu meistern. Und die Politik ist gefordert, sich nicht nur auf die großen, bedeutenden Automobilthemen zu konzentrieren, sondern auch die Breite der Industrie ins Blickfeld zu nehmen.
Wir haben jetzt hier zwei Vertreter von Unternehmen hier aus Norddeutschland jetzt bei uns. Die würde ich jetzt an der Stelle dann gerne mal hier mit einbeziehen und mal so ein bisschen fragen, wieso Ihr Blick auf das Ganze ist. Ja, vielleicht fangen wir mal einfach mit Ralf Nissen an. Ralf, du bist beim Windkraftbauer Vestas in Husum. Wie ist bei euch die Situation in der Branche gerade?
Also was wir ganz klar vor uns sehen, ist eben die Situation, dass wir jetzt irgendwo wieder nach vorne gucken. Also die Politik der letzten Runde, die hat dafür gesorgt, dass wir immer mehr eingeschnitten worden sind, dass es windkraftmäßig eigentlich zum Stillstand gekommen ist. Und wir sehen jetzt natürlich in die Zukunft und sind da natürlich auch klar in der Forderung. Also die Politik muss jetzt die Weichen stellen, dass es mit der Windkraft wieder nach vorne geht. Das ist die einzigste Kraft, wo wir im Grunde genommen raus schöpfen können, was erneuerbar angeht. Denn natürlich gibt es auch Solar- und Biokraft und so weiter. Aber Wind, da kann man am meisten Strom rausholen. Und wir wissen eben vom Wind, wie Daniel auch schon angesprochen hat, also Wasserstoffproduktion und also dieser Hunger auf Strom und speziell auf grünen Strom wird so groß werden. Wir müssen zusehen, dass wir da jetzt die Weichen gestellt bekommen. Wir sind als Betriebsräte in der Windindustrie sind wir gut vernetzt. Über die IG Metall treffen wir uns da und wir haben immer mal wieder gehört hier und eine Abfrage gemacht, wie sieht's aus. Die letzten Jahre waren wirklich sehr düster und jetzt im Moment ist die Prognose, dass jeder im Grunde genommen nach vorne guckt und natürlich die Erwartungshaltung an neue Politik hat, die Weichen zu stellen, dass wir hier auch weiter vorankommen. Denn es kann nicht sein, dass wir hergehen und sagen, naja, Kohlekraftwerke stellen wir ab und dann müssen wir eben aus Frankreich und Co. hier Atomstrom kaufen. Also das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wir müssen gucken, dass wir nach grün nach vorne kommen und auch dafür gehen wir genauso mit am 29. mit auf die Straße, ganz klar.
Mhm. Nun, dass man regenerative Energien braucht, das war die letzten Jahre auch schon bekannt und trotzdem ist es so, dass die Windkrafträder ja sehr runtergefahren wurden und also die Förderung sehr runtergefahren wurde von der bisherigen Bundesregierung. Habt ihr denn jetzt die Hoffnung oder auch den Glauben oder den Optimismus zu denken, dass es jetzt anders wird?
Ja gut, also wir haben ja im Moment eine andere Farbkonstellation. Und ich meine, wenn ich an unseren aktiven oder aktuellen jetzt Bundeswirtschaftsminister denke, da hat die Lobbyarbeit von der anderen Seite schon wirklich gute Arbeit gemacht. Also egal, was wir vorhatten, irgendwie sind wir immer ein Stück weit ausgebremst worden, habt ihr ja bestimmt auch gehört, diese Abstandsregelungen, die da sind. Also so groß ist Deutschland nicht, dass man da noch irgendwo mit diesen Regelungen überhaupt hätte irgendwo eine Anlage stellen können. Also denn das wurde alles ausgebremst und so sind wir im Grunde genommen, die letzten Jahre sind wir zum Stillstand gekommen. Und wir haben jetzt diverse Anlagen, die jetzt abgebaut werden, die jetzt im Grunde genommen über ihre Laufzeit gehen oder dann auch kein EEG-Gesetz mehr bekommen. Und wenn wir da jetzt nicht anfangen, gegenzusteuern und jetzt langsam wieder hergehen und aufbauen, dann wird das nichts. Das ist die Situation.
Wie müsste dieses Gegensteuern denn genau aussehen? Oder anders gefragt, was sind eure konkreten Forderungen, die ihr am 29. beim Aktionstag auch vertreten wollt?
Die Forderung an die Politik ist natürlich ganz klar, Richtung erneuerbare Energien die Weichen so zu stellen, dass wir wieder Zubau bekommen. Da hängen diverse Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze dran. Da haben wir sehr viele von verloren. Das muss aufhören. Wir müssen wieder in die Richtung kommen, dass wir sagen, wir haben ein gutes Produkt, wir haben gute Arbeitsplätze. Da kommt grüner, gesunder Strom raus. Das muss gefördert werden und das ist ganz klar die Forderung, die wir haben an die Politik.
Und die Frage auch, was Ralf ja sagt, waren ja auch auf der Husum Wind zusammen, haben dafür geworben, dass erneuerbare Energie, Windenergie eine Perspektive hat. Das heißt einmal, wir brauchen die Flächen. Da ist ja jetzt in den Sondierungspapier schon aufgeschrieben worden, dass 2% zur Verfügung gestellt werden sollen. Das hört sich erstmal wenig an, aber das wäre schon ein enormer Fortschritt gegenüber dem, was wir jetzt erlebt haben. Der zweite Punkt ist der, dass wir die Genehmigungsverfahren enorm beschleunigen wollen. Ich meine, das ist ja ein Thema, bisschen abstrus manchmal, dass wir wollen sozusagen die Erneuerbaren, wir wollen sozusagen das Klimafreundliche und gleichzeitig, wenn es dann losgeht, gibt es viele, die auf einmal erklären, ja, aber bei mir nicht. Das können wir so nicht akzeptieren. Irgendwann werden wir irgendwie mal akzeptieren müssen, dass man nicht alles haben kann. Wenn wir sagen, wir wollen Erneuerbare, dann gehören Windräder eben auch dazu. Und was für uns natürlich auch wichtig ist, wir wollen auch, dass das verbunden wird mit guter Arbeit. Wir wollen, dass Ausschreibungen zum Beispiel daran gekoppelt werden, dass eben nur tarifgebundene Unternehmen davon profitieren. Sowas ist etwas, was auch dann, glaube ich, verfängt, weil dann auch klar ist, wenn hier ein Windrad rankommt, dann hat in meiner Region, dann hat die Region was davon? Auch das ist ja die Frage, können nicht finanziell auch davon profitieren, die Leute, die ums Windkraft herum leben? Und das andere ist, wenn das gute Arbeit schafft, tarifliche Arbeit schafft, dann ist die Akzeptanz auch von Windenergie in Deutschland höher, als wenn wir das billig irgendwo uns reinholen, oder Ralf?
Genau so sieht's aus. Und die Politik hat im Grunde genommen versucht, also so hieß es dann, ja, mit den Abstandsregelungen, die wir haben, damit wird im Grunde genommen die Bevölkerung Akzeptanz finden. So ist es eben nicht. Die Akzeptanz, also wie gerade bei uns oben an der Westküste sehen wir es ja, die Akzeptanz bei den Bürgern ist, indem man sie mit beteiligt, indem man sagt, wir haben ja die Windparks, da kann man sich dran beteiligen, beziehungsweise die Steuergelder bleiben in der Gemeinde. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt gerade, ich bin jetzt oben aus dem Nordfriesland, wenn wir da die Windkraft nicht gehabt hätten, weiß ich gar nicht, wo wir da jetzt stehen würden. Und da hängen, wie schon gesagt, auch viele Arbeitsplätze dran. Und so kriegt man auch eine Akzeptanz bei den Bürgern und ich denke mal, das muss nach vorne getrieben werden.
Ich würde es mal gerne auch Thorsten ein bisschen noch mit einbeziehen, nochmal jetzt von der Windkraftindustrie kommen zur Automobilindustrie. Bei uns ist ja auch noch Thorsten Hasenpusch von VW in Emden. Ich denke mal, dass bei euch wahrscheinlich in der Automobilindustrie das ganz große Thema in erster Linie der Umstieg auf die E-Mobilität ist. Was sind da eure, konkret gefragt, eure Forderungen, Erwarten an die neue Regierung, die wir bekommen werden?
Ja, natürlich haben wir in der Automobilindustrie gerade sehr viel damit zu tun mit der ganzen Transformation. Und erstmal bin ich froh, dass wir für unseren Standort uns entschieden haben, auf Elektromobilität umzusteigen. Und das Ganze im laufenden Betrieb, das bedeutet, dass wir zeitgleich den Verbrenner noch mitbauen und währenddessen auf Elektromobilität umsteigen. Das fordert von den Kolleginnen und Kollegen auch erst einmal eine ganze Menge Akzeptanz. Das war schon mal schwierig, um da mal so ein bisschen einleitend auch nochmal zu dem Thema etwas zu sagen. Das war eine große Herausforderung. Und zugleich waren wir an unserem Standort auch immer damit beschäftigt, dass wir möglichst, wenn wir in Elektromobilität einsteigen, auch zusehen, dass wir das Werk so ökologisch wie möglich betreiben.
Dass sozusagen nicht nur die Autos keinen CO2 ausstoßen, sondern am besten auch nicht die Fabrik, in der sie gebaut werden.
Genau, das ist so der Hintergrund, weil wir sagen, erst dann macht es wirklich Sinn. Und da haben wir verschiedenste Projekte auch schon vorangeschoben, allen voran auch schon seit Jahren eine Belegschaftsgenossenschaft gegründet, die Dächer von Volkswagen nutzt, um Solarenergie zu produzieren. Das ist ein sehr erfolgreiches Konzept, wird auch jetzt nochmal sogar noch erweitert, wird nochmal wieder ein Einstieg ermöglicht, damit die Kolleginnen und Kollegen auch dort was von haben. Windenergie ist auch ein Riesenthema bei uns. Wir stehen direkt an der Küste und Ralf hat es gerade schon gesagt, wenn wir den Wind nicht nutzen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Auch da sind wir eigentlich auch schon in der Lage, den kompletten Strom über die Windenergie auch mit zu generieren. Das heißt, wir könnten autark das Werk mit Strom, mit erneuerbarer Energie betreiben. Und verschiedenste Projekte wie Fernwärme, Energiewälder sind angelegt worden um uns herum. Also das Thema ökologische Transformation beschäftigt uns als IG Metall-Fraktion am Standort Emden erst einmal schon seit Jahren. Das begleiten wir nicht erst seit der ganzen Krise oder seitdem die Politik das jetzt, ich nenne es mal so, anfängt ernst zu nehmen, ja, gezwungenermaßen ernst zu nehmen. Das hat uns auch schon vorher so ein bisschen getrieben. Was wir fordern von der Politik, die Ängste der Kolleginnen und Kollegen zu nehmen, indem sie vernünftige Entscheidungen treffen und auch wirklich Entscheidungen treffen und nicht das den Kommunen oder teilweise Ländern einfach so überlassen, die gerade in unserem norddeutschen Bereich ja auch unterschiedlich ja, finanziell dastehen. Also viele Dinge kann man einfach nicht einfach so dem Zufall überlassen.
Was sind das für Entscheidungen, die da getroffen werden müssten? Was meinst du konkret?
Ja, ich knüpfe da direkt an dem, was gerade Daniel und was auch Ralf nochmal gesagt haben, dass zum Beispiel eine Verordnung oder so Standortregelungen uns davon abhalten, mehr Energie zu schaffen und dann teilweise das Ganze abgegeben wird. Bei uns ist hier gerade die Firma Tennet, die dann ja eine Leitung legt von uns, weil wir die Energie gar nicht komplett umlegen können, in den Süden transformiert. Das ist bei vielen hier auch ein Dorn im Auge. So, und das wird dann oft der Politik dann auch angekreidet. Das ist dann auch sehr schade. Das Gleiche gilt Ausstieg aus der Kohleenergie. Innerhalb von Volkswagen im Geflecht gibt es ja ein großes Kraftwerk, wo sich dann die Standorte ja eben halt die Energie abziehen wollen. Wir könnten aus regenerativer Energie bestehen, sind aber gezwungen, diese Energie abzunehmen. Das sind so Geschichten, ohne in die Tiefe zu gehen, die uns daran hindern, diesen letzten Schritt dann auch nochmal mitzumachen. Auch da würden wir uns wünschen, dass die Politik da etwas, ja, forscher vorgeht.
Naja, und Thorsten, wenn du dran denkst, wir wollen in Zukunft, dass in Emden E-Autos gebaut werden. Mhm. Und die Frage ist, im Emsland, Ostfriesland, wie viele Ladesäulen haben wir heute da? Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, wo Politik agieren muss, aktiv werden muss, sagen muss, was können wir da anbieten, dass die Menschen auch sagen, ich kaufe mir das und habe auch eine Gewissheit, dass ich da gut versorgt bin.
Ja.
Da haben wir viel Zeit verloren und da muss jetzt Tempo rein.
Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Der Ausbau der Infrastruktur ist sehr, sehr schleppend. Und eigentlich ist es da auch wieder den Industrien angeknüpft worden, dort tätig zu werden. Ich weiß, dass es da einen Zusammenschluss gibt, eben halt gerade der großen Automobilhersteller in Deutschland, BMW, Mercedes und auch Volkswagen, die ein Netz selber in die Hand nehmen und selbst finanzieren und ausbauen, damit sie auch das von den Gesetzgebern geforderte, also die Umsetzung von Elektromobilität, auch letztendlich beim Autonormalverbraucher ankommt, damit auch jeder Einzelne wirklich sein E-Auto dann auch bewegen kann innerhalb Deutschland. Das ist wirklich eine ganz große Herausforderung.
Ja, ich war mal auf einer Weiterbildung und da gab es einen Probefall, den wir durcharbeiten mussten. Und das war Tesla. Ich meine, das ist jetzt schon 6, 8 Jahre her. Und da war damals schon das Thema, dass Tesla auch gesagt hat, anscheinend, damit ich meine teuren, damals waren das ja alles nur noch teure Autos, überhaupt verkaufen kann, muss ich selber solche E-Ladestationen. Deswegen stehen die an diesen 5-Sterne-Hotels, irgendwelche Tesla-Ladesäulen, weil der erkannt hat, ich muss das da irgendwie hinsetzen, es macht kein anderer. Und das ist natürlich ein bisschen dramatisch, wenn wir diese Umstellung auf E-Mobilität wollen, und ich glaube, das spricht viel dafür, mit allen Schwierigkeiten, die auch damit verbunden sind, aber dann muss man da jetzt auch eine Infrastruktur schaffen und die kann nicht eben jetzt warten, sondern da muss Geld in die Hand genommen werden.
Definitiv. Also viele Unterstützungen, die vom Staat ja geregelt worden sind, hinsichtlich Ladesäulen sind, und das ist meine Erfahrung in der Kommunalpolitik, teilweise gar nicht angekommen. Also es gibt für mich einen riesen Unterschied zwischen aktiver Politik und passiver Politik. Das eine, ja, wir haben da was aufgeschrieben, dann lassen wir es mal in der Schublade liegen und vielleicht kommen einige Kommunen durch Zufall mal darauf, dass sie irgendwo Gelder beantragen können. Da haben selbst auch wir wieder aus der Gemeinteilfraktion sind dann aktiv auf die Politiker in den Kommunen zugegangen und haben gesagt, Leute, da gibt es etwas, da könnt ihr was abgreifen, kümmert euch mal.
Ja. Naja, und wenn du, Autos werden ja aus Stahl gebaut, Elke, wenn ich das noch sagen darf, weil wenn wir dann rübergehen nach Bremen zum Beispiel, da haben wir ja unser Stahlwerk hier im Norden noch, neben dem, was hier in Hamburg haben wir auch noch ein kleines Stahlwerk, aber auch da ist ja die Frage, wie kann Stahl klimafreundlicher, CO2-neutral produziert werden. Und da muss natürlich die Stahlindustrie sich weiterentwickeln. Da müssen wir staatlich unterstützen. Da reden wir um Milliarden, die da in die Hand genommen werden müssen. Aber es ist für den Erhalt der deutschen und auch der europäischen Wirtschaft elementar, dass wir weiter die Fähigkeit erhalten, selber Stahl zu produzieren. Nur mal als ein Beispiel, weil viele immer denken, ja, was ist das denn? Die Auseinandersetzung, die wir im Schiffbau haben, ist zum Beispiel die unter anderem, dass in Asien der Stahl so subventioniert produziert wird, dass die gar nicht die Werften produzieren müssen, sondern dadurch, dass sie den billigen Stahl in China vor Ort einkaufen können, sie alleine deswegen schon einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber europäischen Werften. Und deswegen ist Stahl schon ein Element für die Zukunft. Und was uns doch gelingen muss, ist, wir wollen hier die Umstellung. Das wollen auch die Firmen. Aber dann ist doch, weil du es fragst, Verwandel, wenn wir das tun, dann müssen wir doch auch dafür sorgen, dass unsere Produkte, die hier durch so einen Wandel eben gegebenenfalls teurer sind oder gleich teuer bleiben, nicht in den Hintergrund geschoben werden, weil man dann den billigen, dreckigen Stahl außerhalb von Deutschland, von Europa sozusagen importiert. Das sind Themen, die müssen dann gelöst werden.
Aber wie könnte das gelöst werden? Also was wäre da dann ein Ansatz, ein politischer Ansatz, um das zu verhindern?
Ja, du kannst das zum Beispiel bezollen. Du kannst dann sagen, ich lasse diesen Stahl hier nicht rein und diesen Preisvorteil, den du dir durch diese unökologische Produktionsweise gegenüber den deutschen, europäischen Stahlwerken erschleicht, den schlagen wir dann sozusagen bei der Einfuhr oben auf. Das ist ein Thema, das wird auch politisch diskutiert. Da muss man sozusagen dann den Schritt gehen. Deswegen sage ich jetzt mal, du wirst mit diesen Neoliberalen, der Markt ist alles, wir lassen das alles in Ruhe, wirst du nicht die Frage der Zukunft beantworten können. Wenn du willst, dass hier in den Wandel investiert wird, dass Wandel gemacht wird, das führt auch dazu, dass Preise sich verändern, Sachen sich verteuern, dann kannst du nicht sagen, ja, aber ihr seid trotzdem weltweit in Wettbewerb mit anderen, sondern dann muss man auch gerade das entsprechend schützen. Das tun wir in anderen Bereichen auch. Und warum sollen wir dann nicht den grünen, ökologischen Stahl schützen vor dem dreckigen, schlecht hergestellten aus anderen Ländern? Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für, da muss Politik handeln.
Thorsten nickt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir, Daniel. Ich habe erst im Sommer das Werk ArcelorMittal besucht in Bremen Und die sind ja nun wirklich sehr stark betroffen, das Stahlwerk ArcelorMittal. Und die Befürchtung der Kolleginnen und Kollegen ist auch, dass sie langfristig eben halt hinten runterfallen, wenn der Wettbewerbmarkt, so wie du ihn gerade beschrieben hast, so weitergeht. Weil sie auch gesagt haben, sie haben die Auflagen, sie müssen die gesamte Stahlproduktion komplett umstellen. Das kostet erst einmal ein Heidengeld, Rieseninvestitionssummen, die da genannt worden sind. Und dann ist im Endeffekt der Stahl noch teurer, als er jetzt schon ist. Was sich dann ja, das ist ja dann wie ein Rattenschwanz, wir beziehen ja zum Beispiel auch Stahl als Volkswagenwerk von ArcelorMittal. Das zieht sich dann ja wie ein roter Faden durch diese ganze Politik.
Es deutet sich jetzt ja schon so ein bisschen an, was für eine Bundesregierung wir womöglich bekommen werden. Also es gibt ja auch schon die Koalitionsverhandlungen. Ich habe es zu Beginn ja auch irgendwie schon gesagt. Und es gab ja auch schon so erste kleine Infos, die so durchgesickert sind, auf was man sich da wohl in der neuen Ampel verständigen wird. Von dem, was ihr da jetzt irgendwie so hört, Ralf, ich komme mal wieder zu dir zurück zum Thema Windkraftanlagen. Gibt es da schon Signale, die dich hoffnungsfroh stimmen?
Naja, auf jeden Fall ein Stück weit positiver, als ich noch vor einem Vierteljahr gedacht habe. Da wusste man noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Mit Sicherheit ein Stück weit positiver. Alles, was besprochen worden ist, ist eben, wir sind ein Teil davon. Wir als Windkraft- oder Strombetreiber oder Versorger. Der Run auf grünen Strom, der wird so stark. Wir haben eben über die E-Mobilität gesprochen, die Stahlwerke und Wasserstoff. Also jeder will irgendwo viel Strom, viel grünen Strom haben. Also wir stehen da wirklich vor einer großen Herausforderung. Und wir sind Teil davon und wir stehen auch bereit. Und die Arbeitsplätze, die noch da sind, bitte gerne davor. Und am besten noch wieder ein paar neue dazu. Aber das wird wirklich schwierig, weil wir haben in der Zeit wirklich viele verloren. Gute Kräfte, die für die Windkraft verloren worden sind. Ich weiß nicht, ob wir sie wiederbekommen, aber wir arbeiten dran.
Ja, du hast ja auch eine Perspektive, das ist ja so. Also muss man sich ja mal, ich war jetzt in Baden-Württemberg im Urlaub und habe mich mal da ein bisschen umgeguckt. Und da siehst du natürlich auch, dadurch, dass Energie da vor Ort ist, man fragt sich ja immer, warum ist denn hier so viel Industrie entstanden? Das hat was mit Wasserwerken zu tun, das hat damit zu tun, dass Energie nachher natürlich sich auch sozusagen das ein oder andere entwickelt hat. Aber die große Frage war, kann meine Industrie entsprechend auch mit Energie versorgen? Das ist so ein Thema, viele von uns, also ich nehme es für mich in Anspruch, naja, mein Lichtschalter an, Strom ist da, Lichtschalter aus, Strom ist raus. Das ist ja ein System, was dahinter steckt. Und die Frage der Zukunft ist natürlich eine, wie kriegen wir die Energie in die Betriebe? Wie schaffen wir das mit der Verbindung von grüner Energie, von erneuerbarer Energie? Und die spannende Frage, wenn du dich auch mit Politik hier im Norden unterhältst, die sagen ja zum einen, entweder gelingt es uns, die Trassen dann in den Süden zu verlegen. Also E.ON und BASF arbeiten daran, einen gemeinsamen Windpark sozusagen in die Nordsee zu stellen, weil sie sagen, wir brauchen den Strom für unsere Werke in Ludwigshafen. Und entweder gelingt das, oder wir kriegen gegebenenfalls auch eine neue Diskussion, ob nicht auch Industrie dann sagt, ich folge dem hin, wo es sozusagen den grünen Strom gibt. Der ist dann auch im Norden. Also von daher hat es auch Chancen für die norddeutsche Wirtschaft. Und nochmal, wir waren wie gesagt auf der Husum Wind, das ist die Messe der Windenergie. Du hast schon ein bisschen Goldgräberstimmung sozusagen da gespürt, weil sie auf einmal gesehen haben, ach guck mal, hier kann man wieder Geld verdienen. Und das müssen wir nutzen für gute, sichere Arbeitsplätze. Das wird unsere Aufgabe als Gewerkschaft dabei sein.
Ihr beteiligt euch ja auch alle mit euren Unternehmen, also Thorsten und Ralf, ja auch an einem Aktionstag. Vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Stichworte. Was habt ihr da konkret vor Ort geplant am 29. Oktober?
Also wir werden uns im Stadtpark, also mitten auf dem Marktplatz in Emden treffen. An einem Nachmittag hatten eigentlich versucht, die Politiker der fünf demokratischen Parteien wieder an einem Tisch zu bekommen. Das ist uns vor anderthalb Monaten gelungen in einem Emder Dialog, haben dort dann mit denen diskutiert vor der Wahl, wollten sie gerne nach der Wahl in der Konstellation wieder haben. Das hat leider nicht funktioniert. Also haben wir Betriebsratsvorsitzende verschiedener Werke genommen, also nicht nur vom Volkswagenwerk Emden, sondern auch umliegende andere Betriebe. Die haben viel zu sagen. Und die setzen wir auf ein Podium und diskutieren mit ihnen, um unsere Botschaft an die Politik nochmal deutlich zu machen. Das Ganze natürlich mit einem Rahmenprogramm, mit Live-Musik und natürlich auch einer Bratwurst. Wir versuchen das Ganze ja also mit vielen, vielen Leuten auf dem Marktplatz zu gestalten.
Und ihr, Ralf?
Ja, bei uns sieht es eben so aus. Wir sind ja nur im beschaulichen Schleswig-Holstein. Da ist alles ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch groß aufgerufen. Also alle groß mit in die Windfirmen natürlich. Also wir als Vestas werden da sein. Siemens Gamesa wird da sein mit Betriebsräten. Also als Delegation auch, wir werden auch Redebeiträge mit Sicherheit bringen Und wie Thorsten auch schon gesagt hat, das rundum Rahmenprogramm, wir werden natürlich laut sein, weil die IG Metall ist dafür da, aufzutreten und laut zu sein. Und die Politiker sind eingeladen, wir gucken mal, wer kommt. Also wir haben auch in Schleswig-Holstein nächstes Jahr Landtagswahlen. Ich denke mal, wir werden Besuch haben.
Ja, und es finden ja noch ganz viele andere Also was Thorsten noch nicht weiß, eben die Diskussion kurz vorher, wo haben wir uns schon gesehen, haben wir gemeinsam überlegt. Ich kann ihm jetzt zumindest sagen, am 29. sehen wir uns dann im Stadtgarten, weil da werde ich dann auch noch vorbeikommen. Vorher bin ich in Bremen, das ist unsere größte Veranstaltung, unsere bezüglichste Veranstaltung, wo wir vor Airbus, vor den Stahlwerken und vor Daimler in Bremen quasi eine gemeinsame Kundgebung machen. Das heißt, wir haben drei Kundgebungsorte, wo auch noch ganz viele andere Firmen aus der Region hinkommen, wo es Redebeiträge auch von den Kolleginnen und Kollegen gibt. Aber wir schalten sie alle live miteinander zusammen. Also wir wollen wirklich vor Ort gucken, dass es eigentlich eine gemeinsame Kundgebung von den drei Orten ist. In Hamburg ist auf dem Fischmarkt eine Demo, Fahrraddemo zum Fischmarkt hin und eine Demo auf dem Fischmarkt geplant.
Da gibt es dann keine Bratwurst, sondern ein Fischbrötchen vielleicht, ne?
Ja, in Hamburg gibt es beides, sind ja flexibel sozusagen, für jeden was dabei. Also bei der IG Metall ist schon an vielen Sachen in der Vergangenheit manchmal gescheitert, aber am MAMF hat es bisher nie sozusagen gemangelt. Also ob Fischbrötchen oder Bratwurst, das kriegen wir immer hin. Wir haben aber auch zum Beispiel in Flensburg vor der Werft eine Kundgebung mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die auch Politik einladen. Wir haben in anderen Regionen, weil Ralf ja zu Recht sagt, überall, wir haben manchmal mehr Metropolen, manchmal eher kleinere Regionen, wo dann in den Betrieben die Politik eingeladen wird. Weil wir stellen auch Politik, wir wollen auch die neu gewählten Bundestagsabgeordneten einbeziehen und zu sagen, Leute, ihr habt es jetzt in der Hand, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und von daher, wir werden in Papenburg vom Automobilzulieferer Kolbenschmidt eine Kundgebung machen. Wir sind auf der Werft Wilhelmshaven davor. Also das ist bunt. Das Größte findet in Bremen statt, aber überall an der Küste sind Metallerinnen und Metaller aktiv für einen fairen Wandel, weil es geht nur mit uns und nicht gegen uns.
Ja, dann freuen wir uns auf einen kraftvollen Aktionstag. Das klingt ja so, als wenn da am 29. Oktober an der Küste doch eine ganze Menge los sein wird. Ich denke bestimmt, dass wir bei unserem nächsten Küstentalk dann darauf auch nochmal zu sprechen kommen werden und nochmal ein bisschen resümieren, wie das noch alles gelaufen ist. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch, bei Thorsten Hasenpusch, bei Ralf Nissen und natürlich bei Daniel Friedrich. Mein Name ist Elke Spanner und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.